Verbraucherhäppchen, ein Podcast der ehrenamtlichen Verbraucherscouts der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast zum Thema Abzocke von Senioren. Diesmal mit dem Schwerpunkt Abzocke an der Haustür und im Internet. Vielleicht haben Sie den ersten Teil unseres Podcasts bereits gehört und sind schon gespannt auf weitere Informationen und Tipps unserer Verbraucherscouts Birgit, Eberhard, Birgit und Irene, die für Sie wieder wichtige und praktische Hinweise zusammengestellt haben. Dieser Beitrag wird ergänzt durch ein Interview mit Kriminalhauptkommissar Ralf Schäfer, den Sie bereits aus dem ersten Podcast zum Thema Abzocke kennen.
Nachdem Kriminalhauptkommissar Schäfer von der Polizei Duisburg uns bereits viele Fragen beantwortet hat und uns über verschiedene Straftatbestände aufgeklärt hat, wird er uns nochmal Rede und Antwort stehen. Die Tricks und Maschen, die von Tätern gegenüber Senioren angewendet werden, sind sehr umfangreich, dass es noch einiges dazu zu sagen gibt. Wir haben bereits von Maschen am Telefon gehört, mit denen betrogen wird, insbesondere mit dem Enkeltrick angeblicher Polizeibeamte und so weiter. Hierzu wird der Herr Schäfer uns einige ergänzende Angaben machen.
Wie werden Menschen, insbesondere Senioren, darüber hinaus noch häufig am Telefon belogen, mit dem Ziel, an ihr Geld zu kommen?
Da gibt es eine Vielzahl von weiteren Lügengeschichten, die erzählt werden. Da ist zum Beispiel zu nennen der angebliche Mitarbeiter des Geldinstitutes, der nochmal über das Konto sprechen möchte, aber vorher natürlich nachfragt, wie die Kontonummer ist, damit er weiß, dass er mit dem Richtigen spricht. Und so erfährt er natürlich dann die Kontonummer. Dann haben wir die Anrufe angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft. Das ist ja das verbreiteste System der Welt. Wenn diese Menschen anrufen, dann weisen sie darauf hin, dass man auf dem Computer des Opfers, dass da Fehler sind, die man bereinigen würde. Und wenn das Opfer eine sogenannte Fernsteuerung zustimmt, das heißt, dass der Betrüger von außen, von weit her auch Zugriff auf den Computer hat, dann wird dieser Betrüger sehr schnell im System einen Fehler finden, weil in allen Computern sind immer Fehler. Das merkt man nur gar nicht. Und im günstigsten Fall, ich betone, im günstigsten Fall, wird dieser Betrüger den Computer sperren durch diesen fernen Zugriff. Und man hat keine Möglichkeit mehr, mit seinem eigenen Computer zu arbeiten. Diese Sperrung wird einem angeboten, dass sie wieder zurückgenommen wird, wenn man eine Summe bezahlt. Das sind im Schnitt so 200-300 €, damit der Computer wieder entsperrt wird von den Betrügern. Die Täter halten sich natürlich überhaupt nicht daran, weil sie hätten ja überhaupt keinen Vorteil, das nicht zu tun. Was allerdings noch passieren kann, ist, dass durch diesen ungehinderten Zugriff im Namen des Opfers im Internet weitere Betrügereien begangen werden. Also die Täter übernehmen regelrecht die Identität des Opfers im Internet.
Wie verhalte ich mich am besten, wenn ein angeblicher Microsoft- oder Bankmitarbeiter anruft?
Es läuft alles darauf hinaus, dass dieser Anrufer einen überreden möchte, den Zugriff auf den PC zu bekommen. Da muss man widerstehen. Ich darf niemanden, den ich nicht persönlich kenne oder dem ich zu 100% vertrauen kann, einen Zugriff auf meinen Computer ermöglichen. Das ist ungefähr so, als würde ich einem Wildfremden meinen Wohnungsschlüssel oder Haustürschlüssel geben, damit er sich mal kurz in der Wohnung umsehen kann, ob dort ein Schaden ist. Das würde jeder natürlich verneinen. Und deshalb darf man das auch nicht für den PC tun. Wichtig zu wissen bei den Anrufen angeblicher Mitarbeiter von Microsoft ist, dass diese in Wirklichkeit niemals telefonisch sich bei den Kunden melden würden. Das erfolgt grundsätzlich über E-Mail. Sogar wenn der Kunde die Firma Microsoft anschreibt, wird nicht zurück angerufen, sondern es erfolgt weiter nur Kontakt über E-Mail.
Kann es sein, dass jemand mit meinen Daten im Internet Geschäfte abschließt?
Das ist grundsätzlich möglich und eine beliebte Vorbereitungshandlung ist, dass man einfach in den Papierkörben der Geldinstitute mal nachschaut und Viele Menschen neigen dazu, dass sie Protokolle ihrer Bankauszüge, auf denen keine Daten mehr stehen, einfach in einen Papierkorb werfen und sie bedenken nicht, dass auf jedem Auszug die Kontonummer steht. Und so öffne ich natürlich Betrügern auch schon mal die Tür für betrügerische Aktivitäten.
Bei Gewinnversprechen habe ich doch nichts zu verlieren, beziehungsweise kann doch nur gewinnen. Darauf kann ich doch ohne Risiko eingehen.
Grundsätzlich stimmt das. Aber der Pferdefuß, der Haken, der liegt ganz woanders im Detail. Und zwar geht es darum, mit diesem Köder des angeblichen Gewinnes denjenigen zu locken. Und man wird dann eine Möglichkeit finden, dass eine angemessene Summe davon abgeht, von dem Gewinn, die man überweisen soll für Bearbeitungsgebühren oder man für den Fall, dass man vielleicht einen PKW gewonnen hat in einer angeblichen Euro-Lotterie, dass dieser PKW gar nicht in Deutschland steht, sondern irgendwo im Ausland und dass man dann für die Überführung natürlich und die Zollzulassung natürlich einige Kosten übernehmen würde, die natürlich im Verhältnis zum Preis dieses Autos von zigtausend, 40, 50.000 Euro geringfügig sind.
Wo lauern noch Betrugsmaschen, denen Senioren oft zum Opfer fallen? Und wie kann ich mich davor schützen?
Im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, ich muss misstrauisch sein. Misstrauisch fast bis zur Unhöflichkeit. Aber ich darf zum Beispiel an der Tür, darf ich niemanden reinlassen. Ich muss mich mit allen Dingen rückversichern. Ich muss mir Zeit lassen. Ich sag mal, bei allen angebotenen Geschäften, bei denen sofort gedrängt wird auf Abschluss oder auf eine schnelle Entscheidung, muss ich mittlerweile schon davon ausgehen, dass das in betrügerischer Absicht geschieht. Ansonsten kann ich mir gerne Informationen geben lassen. Man kann mir auch gerne Zettel dalassen mit den Daten. Aber ich brauche die Zeit, ich soll mir die Zeit und muss mir die Zeit nehmen, nochmal mit der Stelle Rücksprache zu nehmen, von der angeblich diese Leute kommen, die bei mir vor der Haustür stehen oder die mich anrufen.
Wie kann ich Fake-Shops im Internet erkennen? Und wenn ich reingefallen bin, was kann ich dann tun? Handtaschen, Kleidung, Hightech-Produkte und Markenuhren. Online-Shops bieten neben einer großen Produktpalette auch ganz bequeme Bestellmöglichkeiten für jedermann. Doch hinter Online-Händlern können sich auch Betrüger verbergen, die mit sogenannten Fake-Shops Online-Einkäufer abzocken wollen. Diese Fake-Shops sind auf den ersten Blick jedoch schwer zu erkennen. Teilweise sind sie Kopien real existierender Websites und wirken auf den ersten Blick seriös. Sie lassen daher beim Käufer, also bei Ihnen, selten Zweifel an Ihrer Echtheit aufkommen. Mit gut kopierten Produktbildern und Informationen aus dem Internet sowie einem professionellen Erscheinungsbild gewinnen Fake-Shops Ihr Vertrauen und verleiten Sie dadurch zum Kauf. Ein weiteres Lockmittel ist der scheinbar besonders günstige Preis des gesuchten Produkts. Nach geleister Vorauszahlung wird nicht selten minderwertige Ware zu einem überhöhten Preis verschickt, mitunter wird das Produkt auch gar nicht geliefert. Oft täuschen die Händler sogar Lieferschwierigkeiten vor und vertrösten Betroffene, um diese daran zu hindern, weitere Schritte einzuleiten. Worauf können Sie nun achten, um da nicht zum Opfer zu werden? Erstens zum Beispiel auf die korrekte Internetadresse. Kommt Ihnen hier schon etwas komisch vor, dann Finger weg. Gleiches gilt für die Bezahlmöglichkeiten. Bieten die Seiten zunächst mehrere Optionen zur Auswahl an, haben Sie im letzten Schritt nur noch die Möglichkeit, per Vorauskasse zu zahlen. Auch hier sind Sie bitte vorsichtig. Besondere Aufmerksamkeit ist auch dann angebracht, wenn der Shop mit auffällig günstigen Produkten punkten möchte. Dahinter können sich Lockangebote verbergen, die es in der Realität gar nicht gibt. Achten Sie außerdem auf besonders angepriesene Gütesiegel. Gibt es dieses Siegel wirklich? Schauen Sie dann auch in die AGB, also in die allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Impressum. Fake-Shops können frei erfundene oder von anderen Seiten kopierte AGB aufweisen. Leicht zu erkennen ist das aber nicht immer. Ein deutliches Erkennungszeichen für Fake-AGB ist es, wenn sie in schlechtem Deutsch aus einem Übersetzungsprogramm daherkommen. Ist dies der Fall oder empfehlen die AGB sogar ganz, sollten Sie lieber gar nichts bestellen. Und zu guter Letzt schauen Sie auf das Impressum. Ein nicht vorhandenes Impressum ist immer ein No-Go. Doch so leicht machen es einem längst nicht alle Fake-Shops. Wenn ein Impressum zu finden ist, muss es unter anderem die Adresse, einen Vertretungsberechtigten und eine E-Mail-Adresse enthalten. Außerdem, soweit vorhanden, ein Verweis auf das Handelsregister mit entsprechender Nummer. Letzteres kann im Zweifel genauer überprüft werden. Was Opfer eines Fake-Shops tun können. Wenn Sie schon Geld überwiesen haben, sollten Sie Ihre Bank so schnell wie möglich kontaktieren, um die Zahlung zu stoppen. Der Zeitrahmen, bis zu dem eine Überweisung noch gestoppt werden kann, ist je nach Tageszeit und Wochentag des Auftrags sowie der Praxis der Bank unterschiedlich. Je nachdem ist ein Stopp noch einige Stunden oder auch nur wenige Sekunden möglich. Bei anderen Zahlungsarten wie dem Lastschriftverfahren kann die Zahlung noch bis zu 8 Wochen nach Einzug rückgängig gemacht werden. Auch hierzu muss man sich allerdings an seine Bank wenden. Ein weiterer Tipp ist, alle Belege für die Online-Bestellung zu sammeln und zu sichern. Dazu gehören der Kaufvertrag, die Bestellbestätigung, E-Mails und ein Screenshot des Angebots. Rechtlich handelt es sich hierbei um einen Betrug. Betroffene können die ausgedruckten Unterlagen von der nächsten Beratungsstelle ihrer Verbraucherzentrale prüfen lassen und Strafanzeige bei der Polizei stellen. Dies ist auch online möglich.
Aber nicht nur im Internet, sondern auch an der Haustür, bei sogenannten Haustürgeschäften, können Sie Opfer von Betrug oder untergeschobenen Verträgen werden. An der Haustür hat man nicht die Möglichkeit, Verträge zu vergleichen. Das nutzen manche schwarze Schafe aus. Es kommt vor, dass Vertreter an der Haustür klingeln und Verträge abschließen wollen. Hier sollte man äußerst vorsichtig sein. Oftmals handelt es sich um geschulte Vertreter, die darin geübt sind, den Überraschungseffekt auszunutzen. An der Haustür hat man nicht die Möglichkeit, Verträge zu vergleichen. Man ist unvorbereitet und dadurch empfänglicher für die Anpreisung des Vertreters. Wie ist die Rechtslage? Haben Sie aber doch einen Vertrag an der Haustür abgeschlossen, ist der Vertrag zwar wirksam. Sie können ihn aber in aller Regel widerrufen. Durch einen Widerruf ist man nicht mehr an den Vertrag gebunden. Dafür haben Sie grundsätzlich 14 Tage Zeit ab Vertragsabschluss. Wurde allerdings ein Produkt gekauft, so beginnt die Frist erst zu laufen, wenn die Ware geliefert wurde. Wurden Sie nicht über Ihr Recht zum Widerruf informiert, erlischt das Widerrufsrecht spätestens nach 12 Monaten und 14 Tagen. Der Widerruf muss gegenüber dem Vertragspartner erklärt werden. Schreiben Sie also am besten einen Brief, in dem steht, dass Sie den Vertrag widerrufen. Nicht ausreichend ist es, die Ware einfach zurückzusenden. Eine Begründung für den Widerruf muss aber nicht mitgeliefert werden.
Danke an den Kriminalhauptkommissar Schäfer für seine Unterstützung. Wir danken auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Weiterführende Texte mit den Hinweisen zu den Themen finden Sie auf der Homepage der Verbraucherzentrale NRW unter www.verbraucherzentrale.nrw. Verbraucherhäppchen, ein Podcast der ehrenamtlichen Verbraucherscouts der Verbraucherzentrale NRW.